Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Monika Dittrich herzlich willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Die zweite Schöpfung heißt das neue Buch des amerikanischen Bestseller-Autors Nathaniel Rich über die nicht mehr rückgängig zu machende Veränderung der Natur durch den Menschen. Gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Andruck Pig Business, ein Buch über Schweine als Massenware, geschrieben vom Agrarexperten Rudolf Bunzel. Und wir sprechen mit dem Europahistoriker Kiran Klaus Patel über den Zustand der Europäischen Union. Um die osmanische Metropole Smyrna geht es bei Lutz C. Klevemann. Er beschreibt den Untergang der legendären Stadt im griechisch-türkischen Krieg vor 100 Jahren und die Folgen bis heute. Und schließlich stellen wir Ihnen die Kümmerfalle vor, ein wütendes Buch der Autorinnen Susanne Garsowski und Britta Sembach über unbezahlte Fürsorgearbeit, die noch immer überwiegend von Frauen erledigt wird. Der amerikanische Autor und Reporter Nathaniel Rich hat vor 3 Jahren mit einem Weltbestseller von sich reden gemacht. In Losing Earth beschreibt er, dass die Klimakrise in den 1980er Jahren noch hätte abgewendet werden können, wenn die Menschen diese Chance nicht hätten verstreichen lassen. Sein neuestes Buch heißt Die zweite Schöpfung und es geht darin um die Natur, die es im eigentlichen Sinne gar nicht mehr gibt, weil der Mensch sie für immer verändert hat. Richs Buch wurde in den USA bereits hochgelobt und viel diskutiert. Jetzt liegt es auch auf Deutsch vor und Matthias Becker hat es gelesen. Sein Beitrag beginnt mit einem Zitat aus dem Buch.
Sie haben PFOA im Blut. Es ist im Blut ihrer Eltern, im Blut ihrer Kinder, im Blut ihrer Liebsten. Wie ist es dorthin gelangt? Durch die Luft, durch die Nahrung, durch den Gebrauch von Antihaft-Kochgeschirr, durch die Nabelschnur. Überall, wo WissenschaftlerInnen auf PFOA getestet haben, haben sie es auch gefunden. Es befindet sich in den Organen von atlantischen Lachsen, Schwertfischen, Rotbarben, Kegelrobben, Kormoranen, Alaska-Eisbären, Meeresschildkröten und Seelöwen. Und auch in Albatrossen auf Sand Island, einem Naturschutzgebiet mitten im Nordpazifik.
PFOA sind Fluorverbindungen, die unter anderem bei der Herstellung von Outdoor-Funktionskleidung eingesetzt werden. Diese Stoffe lassen Flüssigkeiten abperlen. Sie sind langlebig und widerstandsfähig, unglaublich praktisch, aber langfristig gesundheitsschädlich. Vor allem aber lassen sie sich nicht mehr aus der Welt schaffen. Es handelt sich um eine sogenannte Ewigkeitschemikalie. Sie wird nicht abgebaut, sondern reichert sich immer weiter an. Ein drastisches Beispiel, mit dem Nathaniel Rich verdeutlicht, dass wir unsere Umwelt bereits unwiderruflich umgestaltet haben.
Was wir mit unangebrachter Nostalgie noch immer floskelhaft die Welt der Natur nennen, ist verschwunden, falls sie je existiert hat. Kaum ein Stein, Blatt oder Kubikmeter Luft ist nicht von unserer ungeschickten Hand gezeichnet.
Dies ist der Ausgangspunkt für die zweite Schöpfung. Die Menschheit hat die bisherigen Landschaften, Nahrungsketten und auch die Kreisläufe des Klimasystems bereits zu stark verändert, als dass noch ein Weg zurück zur Natur führen würde. Der frühere Zustand der Ökosysteme lässt sich nicht wiederherstellen. Aber natürlich müssen wir das Überleben wenigstens einiger Tiere, Pflanzen und Naturräume gewährleisten, schon um unsere eigene Existenz zu sichern. In dieser Situation wird die ökologische Frage gleichzeitig dringlicher und schwieriger zu beantworten. Nathaniel Rich führt hierzu als Beispiel die Atlantikküste im US-Bundesstaat Louisiana an. Dort versinkt das Marschland, denn der Meeresspiegel steigt. Dieses Ökosystem lässt sich nicht mehr retten. Umweltschützer können lediglich eine neue Landschaft schaffen, die wenigstens einigen Tier- und Pflanzenarten Zuflucht bietet. Ein Aktivist aus Louisiana, den Nathaniel Rich zitiert, bringt die Lage folgendermaßen auf den Punkt.
Es gibt keine unberührte Umwelt mehr, die man einfach sich selbst überlassen kann. Über diesen Punkt sind wir hinaus. Wenn du etwas kaputt machst, bist du dafür verantwortlich. Tja, wir haben jetzt die Verantwortung.
Im englischen Original heißt das Buch Die zweite Natur, völlig unbekümmert um die philosophische Tradition von Hegel bis Adorno, die mit diesem Begriff verknüpft ist. Nein, Nathaniel Rich meint damit ganz praktisch, das Leben auf der Erde, Tiere, Pflanzen und ihre Habitate sind mittlerweile gesellschaftlichen Entscheidungen ausgeliefert. Wir leben in einer Zeit schrecklicher Verantwortung, formuliert der Autor.
Wenn künftig etwas Wildnisähnliches überleben soll, kann das nur durch eine sehr aufmerksame und bewusste Steuerung geschehen. Ein bedrohtes Ökosystem ist, wie jeder Patient in kritischem Zustand, auf eine ständig eingreifende Pflege angewiesen.
An welchen Kriterien kann sich die Pflege der Umwelt im Anthropozän orientieren? Welchen Interessen soll sie dienen? Wie wird überhaupt darüber entschieden, was schützenswert ist? Das sind bedeutsame Fragen. Nathaniel Rich nähert sich ihnen aber nicht systematisch und begrifflich theoretisch, sondern beschreibend. Tatsächlich handelt es sich bei Die zweite Schöpfung um eine Sammlung von Reportagen, die er für verschiedene Zeitungen und Magazine geschrieben hat. Sie handeln unter anderem von einem rätselhaften Massensterben der Seesterne im Pazifik, von der lokalpolitischen Debatte im noblen Skiort Aspen, dem aufgrund der Erderwärmung der Schnee abhanden kommt, oder dem Versuch, mithilfe von gentechnischen Verfahren ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben zu erwecken. Diese Aufzählung zeigt, Nathaniel Rich interessiert das Zwiespältige und Widersprüchliche, auch das Obskure und Groteske. Manche Passagen klingen fast wie eine Satire, obwohl sie auf Fakten beruhen. Den Industriestandort, wo die toxische Ewigkeitschemikalie PFOA hergestellt wurde, charakterisiert der Autor folgendermaßen.
Die Jugendlichen schlichen sich an Sommerabenden mit ihren Freunden zu einem warmen Teich auf dem Industriegelände, der von zweiköpfigen Fröschen bevölkert war. Die Jungen fingen die kleinen Monster, die Mädchen kreischten und die Paare knutschten zum Klang der missgebildeten Frösche, die aus beiden Mäulern quakten.
Die zweite Schöpfung ist ein durch und durch amerikanisches Werk. Fast alle Protagonisten, Beispiele und intellektuellen Einflüsse kommen aus den Vereinigten Staaten. Auch die Besonderheiten der dortigen Umweltpolitik spielen eine wichtige Rolle. Dennoch hat Nathaniel Rich auch deutschen LeserInnen etwas zu sagen oder besser etwas zu erzählen. Seine, Zitat, Geschichten von Menschen in der Zeit schrecklicher Verantwortung machen deutlich, in welchen Widersprüchen sich unser Verhältnis zur Natur verfangen hat. Letztlich kreisen sie alle um die Frage, ob wir unserer Verantwortung für den Planeten überhaupt gerecht werden können. Eine Antwort darauf hat der Autor nicht anzubieten, aber seine Reportagen machen Spaß und regen gleichzeitig zum Nachdenken an.
Das war Matthias Becker über Nathaniel Rich, Die zweite Schöpfung, wie der Mensch die Natur für immer verändert. Aus dem Englischen von Thomas Gunkel. 320 Seiten sind bei Rowohlt erschienen und kosten 24 Euro. Das Futter aus Brasilien, die Ferkel aus Dänemark, die Schlachter aus Rumänien, die Zuchtlinien vom Weltmarkt und der Fleischexport nach China. Das ist ein Zitat aus dem Buch, das wir Ihnen als nächstes vorstellen. Und es ist ein kleiner Einblick in das Schweinesystem, um das es geht. Der Ökonom und Agrarexperte Rudolf Bunzel schildert, wie aus dem Hausschwein ein globales Massenprodukt wurde, mit dramatischen ökologischen, ethischen, aber auch ökonomischen Folgen. Pig Business heißt sein Buch und Jantje Hannover ist unsere Rezensentin.
Als Verlierer im globalen Pig Business stehen zuallererst die Bauern und Bäuerinnen da. Dabei haben sie alle Innovationen in der Schweinezucht, Haltung und Fütterung mitgemacht, vor allem ihre Bestände vervielfacht. Manchmal von 50 Tieren vor 20 oder 30 Jahren auf mehrere tausend heute. Und trotzdem kämpfen die Schweinehalter ums Überleben, wie der Autor eindrücklich nachzeichnet. Gerade einmal 2 Euro pro Tier blieben in den schlechten Phasen des sogenannten Schweinezyklus, der die schwankenden Preise beschreibt, in den Taschen von Bauern und Bäuerinnen. Und das hat auch mit dem harten Wettbewerb auf dem Weltmarkt zu tun.
Das bescheidene und intelligente Geschöpf Schwein ist von findigen Machern und Konzernen als Fleischlieferant einer industrialisierten und globalen Fleischwirtschaft gekapert worden,
sagt Rudolf Bunzel, der selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Auch sein Vater musste seinen Hof aufgeben.
Die Bauern sind eben noch besonders schlecht dran, weil sie sind gepresst wie ein Sandwich. Ihre Abnehmer sind die Schlachtereien. Die sind riesig inzwischen. Gegen die haben die Bauern überhaupt keine Marktmacht. Sie können gar nicht verhandeln. Sie müssen die Preise akzeptieren, die ihnen aufgedrückt werden.
Rudolf Bunzel hat sein Buch in drei Hauptthemen unterteilt. Es beginnt mit dem lokalen Schwein, das die althergebrachte Haltung winzigster Bestände im Hinterhof beschreibt, gefolgt vom globalen Schwein. Das ist die Gegenwart von Effizienz und Rassezucht und dem internationalen Handel. Danach erst schildert das Kapitel »Das bäuerliche Schwein« die Probleme moderner Landwirte im Familienbetrieb. Das globale Schwein sei nicht ohne die Schlachthöfe denkbar, die in den letzten Jahrzehnten die regionalen Schlachtereien weitgehend verdrängt haben. Überleben könnten diese Betriebe nur dank ihrer Größe, denn auch hier seien die Gewinnmargen niedrig. Und das begünstige ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Und dabei wird klar, Pig Business ist nur selten wirklich Big Business. Zu den Gewinnern zählen laut Bunzel zum Beispiel die großen Getreide- und Ölfruchthändler, die das Futter liefern. Weltweit sind das gerade einmal 4 Konzerne. Schweine sind, wie der Mensch, Allesfresser. Früher haben sie die Abfälle der sie haltenden Familien verwertet oder Kastanien und Eicheln aus dem Wald gefressen. Heute werden die Tiere aber mit Getreide und Soja gemästet. Die Flächen, die dafür unter den Pflug kommen, wachsen und wachsen. Denn der Futterbedarf der Tiere habe sich in den letzten 20 Jahren beinahe verfünffacht, schreibt Bunzel, vor allem, weil auch im bevölkerungsreichen China die Lust auf Schweinefleisch ständig steigt. Zu den Gewinnern des Pig-Business zählten indirekt aber auch die Supermarktketten, zumindest in Deutschland. Dabei verkauften diese ihr Fleisch häufig unter den Produktions- und Einkaufskosten. Über die Ladentheken der großen Ketten werde inzwischen 60-80% des Fleischverkaufs abgewickelt.
Für die Supermarktketten ist die Fleischtheke meistens überhaupt nicht profitabel, sondern es ist ein Lockangebot. Und dadurch werden die Preise dermaßen gesenkt, dieser Druck von den Supermärkten pflanzt sich weiter an die Schlachtereien, an die Fleischwerke, an die Bauern und natürlich auch an die Zulieferer für die Schweineerzeugung.
Wegen der starken nationalen und internationalen Konkurrenz werde im Pig-Business nur noch über extrem hohe Stückzahlen etwas verdient, so Rudolf Bunzel, der sich in seinem Buch aber mit Interpretationen und Bewertungen weitgehend zurückhält. Statt einer moralisierenden Debatte gegen die Massentierhaltung geht es ihm darum, das Schweinesystem im Sinne einer politischen Ökonomie gründlich zu analysieren. Dafür hat er eine beeindruckende Menge an Fakten zusammengesucht, die selbst Insidern des Geschäfts in dieser globalen Dimension vielleicht nicht bekannt sind. Zahlreiche Grafiken und Schaukästen zu Import und Export verschiedener Länder und Kontinente, zu wachsenden Futtermengen und Kriterien der Fleischqualität verdeutlichen, wie schnell sich im Markt alles wandelt.
Ich kenne sehr viele Leute aus dem Schweinesystem, sowohl Bauern als auch selbst in den Schlachtereien. Ich möchte diesen konventionellen Kreisen gegenüber gesprächsbereit bleiben, dass die nicht gleich dicht machen, sondern dass die auch vielleicht das Buch lesen.
Schweinehaltung bedeutete einmal etwas ganz anderes. Und in manchen Teilen der Welt ist das so geblieben. Über 10% aller Schweine leben auch heute noch im Hinterhof oder auf dem Dorfacker, so der Autor. Und das sei für die Ernährungssicherheit und Armutsbekämpfung gar nicht so eine schlechte Methode, sagt Bunzel, der viele Jahre für den evangelischen Entwicklungsdienst als Berater unterwegs war.
Diese Schweine erfüllen eine Funktion. Und zwar nicht die Funktion, die Schweine in der kommerzialisierten Wirtschaft haben, nämlich Gewinn abzuwerfen, sondern sie sind eine Notreserve für die Familie, wie eine Sparkasse. Wenn die Familie zum Beispiel Medikamente braucht oder Schulgeld bezahlen muss und sie haben nichts, dann verkaufen sie ein Schwein.
Doch diese Art der Schweinehaltung werde von vielen Beratern in der Entwicklungshilfe bekämpft. Man dränge die Armen, Ferkel von einer der 5 global gehandelten, effizientesten Zuchtrassen zu kaufen und exakt berechnete Proteingemische zu verfüttern. So, wie das bei uns auch üblich ist. Das Problem mit dem Tierwohl in der Massentierhaltung, Wie sich dieses Tier wohl künftig verbessern ließe oder welche Infektionsgefahren von der Schweinehaltung ausgehen, diese und andere Themen behandeln Bunzels zahlreiche Co-Autoren und Autorinnen in jeweils eigenen Kapiteln. Wie überfällig ein Wandel im globalen Schweinesystem ist, wird durch dieses Buch mehr als deutlich.
Und das Buch von Rudolf Bunzel heißt Pig Business – Vom Hausschwein zum globalen Massenprodukt. Erschienen im Ökom Verlag, 344 Seiten, 25 Euro. Jantje Hannover hat das Buch für Andruck besprochen. Andruck, das Magazin für politische Literatur. Am 9. Mai 1950 hielt der damalige französische Außenminister Robert Schuman eine wegweisende Rede. Er schlug vor, die europäische Kohle- und Stahlproduktion zusammenzulegen. Daraus ging die Montanunion hervor, ein Vorläufer der Europäischen Union, weshalb die Schuman-Erklärung auch als Geburtsstunde der EU bezeichnet wird und der 9. Mai Europatag ist. Die gemeinsame Kohle- und Stahlproduktion sollte einen weiteren Krieg zwischen den Ländern Europas unmöglich machen, auch mit Blick auf Rüstungsgüter. Um die europäische Einigung, europäische Konflikte und auch Europas Rolle als Friedensmacht, gerade angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine, geht es im folgenden Gespräch mit Kiran Klaus Patel. Er lehrt europäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und meine Kollegin Katrin Stövesand hat anlässlich des Europatages mit ihm über zwei seiner jüngsten Publikationen gesprochen.
Herr Patel, Sie haben in der Zeitschrift Mittelweg 36 in der ersten Ausgabe in diesem Jahr mit dem Titel Havarie Europa einen Aufsatz veröffentlicht, der heißt Auf dünnem Eis. Und darin beschreiben Sie die Europaskepsis bzw. mangelnde Unterstützung für das Projekt Europa seit den 50er Jahren. Welche Rolle spielte dabei, dass es bereits damals, also zu Beginn des Kalten Krieges, um ein geteiltes Europa, also einmal Westeuropa und andererseits Osteuropa ging?
Das spielte natürlich eine fundamentale Rolle, weil immer nur klar war, dass Europa für die politischen Debatten Westeuropa heißen konnte, weil eben Menschen in Ost- und Mitteleuropa, die sich auch für Europa interessierten, von diesem Diskurs weitgehend abgeschnitten war. Erst in den 80er Jahren sollte sich das enden als eine Mitteleuropa-Debatte in Gesellschaften wie der damaligen Tschechoslowakei, in Polen und anderswo aufgekommen sind. Insofern war die Teilung Europas ein konstituierendes Moment für die Debatten der damaligen Zeit.
Sie schreiben über die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung zur Vereinigung Europas und greifen auch auf Umfragen zurück, die von der Europäischen Gemeinschaft selbst erhoben wurden. Und Sie kommen zu dem Schluss, dass ein Dafürsein eher ein Lippenbekenntnis war und man sehr wenig über Charakter und Auswirkungen dieser Gemeinschaft wusste. Ich zitiere: Solange der Einigungsprozess abstrakt blieb, weil er den eigenen Alltag kaum betraf, unterstützte man ihn. Sobald es jedoch konkret wurde, sanken die Werte spürbar ab. Zitat Ende. Ab wann war denn das im öffentlichen Bewusstsein präsent und auch in der Berichterstattung, welche Politikfelder sich die Europäische Union nach und nach erschloss?
Das ist ein langsamer Prozess, in dem das immer weiter zunahm. Ich würde argumentieren, dass seit den frühen 90ern das Bewusstsein über die Bedeutung der Europapolitik doch nochmal sprunghaft zugenommen hat. Das hat stark mit dem Maastrichter Vertrag von 1992 zu tun, als viele Menschen feststellten, dass die Europäische Union, die eben damals entstand, über wichtige Kompetenzen in entscheidenden politischen Feldern verfügte und sie sich dann eigentlich häufiger fragten, wann haben wir eigentlich diesem Weg so zugestimmt? Und dieser Prozess hat sich seit den frühen 90er Jahren, also in den letzten 30 Jahren, noch stark vertieft, dass eben die Bedeutung der Europäischen Union, aber auch natürlich die Art, wie sie umstritten ist, in das Bewusstsein der Menschen gerückt ist. Mein Argument ist, dass deswegen häufig auch in der wissenschaftlichen Literatur gesagt wird, naja, vor Maastricht war eigentlich alles relativ einfach und die Zustimmung relativ weit verbreitet. Mein Argument ist, dass wenn man eben genauer schaut, dann ist auch in der Zeit von den 50er bis in die 90er Jahre der Einigungsprozess nicht tief verankert in Bezug auf Zustimmung, sondern bewegte sich eben damals schon auf dünnem Eis.
Das heißt, Sie wollen Maastricht nicht als den Wendepunkt in der Geschichte der EU gelten lassen, aber als einen Wendepunkt.
Das ist genauso richtig, ja. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass Maastricht, auch wenn man sich das Institutionengefüge anschaut, nicht einfach nur der Wendepunkt war, weil da vieles formalisiert wurde, was sich bereits seit längerer Zeit herausgebildet hatte. Also auch der Kompetenzgewinn der europäischen Institutionen beginnt nicht einfach 1992, 1993 mit diesem Vertrag, sondern setzt davor bereits ein, aber eben in einer Form, die oft den Bürgerinnen und Bürgern gar nicht richtig klar war, über informelle Regelungen, über Dinge, die erstmal außerhalb der formalen Verträge sich vollzogen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu bedenken, weil wir auch da Parallelen zur heutigen Gegenwart sehen, dass manches heute im Kleinen passiert, wo dann die Bürgerbeteiligung relativ klein ist und die Frage sich stellt, naja, wie verhalten sich die Menschen letztendlich dazu?
In Ihrem Band über europäische Integration, den Sie vor kurzem veröffentlicht haben, vertiefen Sie ja noch einmal, wie krisenerprobt die EU ist. Ein Tiefpunkt ist dabei natürlich die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise gewesen, die ja auch zur Euro-Krise wurde und ganze Staaten bedrohte. Und damit wurde, schreiben Sie, die EU von einem Freiheits- zu einem Sicherungsprojekt. Können Sie noch mal kurz erläutern, was genau das heißt?
Sehr gerne. Ich glaube, ich würde ganz knapp etwas weiter ausholen und zunächst sagen, dass die Europäische Union meines Erachtens nicht sich auf einen einfachen Nenner bringen lässt, sondern in vielen Fragen eher eine Plattform ist, in der verschiedene politische, ökonomische, widerstreitende Interessen zu Kompromisslösungen kommen. Also deswegen würde ich auch nicht argumentieren wollen, die Europäische Union sei einfach neoliberal. Nimmt man nur die Agrarpolitik, dann hat man das beste Beispiel für eine Politik, die alles andere als neoliberal ist. Aber das nur grundsätzlich. Ich würde trotzdem sagen wollen, dass man Phasen unterscheiden kann und gerade die Zeit seit dem Maastrichter Vertrag, seit den frühen 90er Jahren, eine Phase von dem ist, was ich apertistischen Liberalismus nenne. Das ist ein bisschen kompliziert. Was ist damit gemeint? Im Grunde, dass es stark darum ging, die Gesellschaften zueinander weiter zu öffnen und natürlich die Wirtschaft als Motor europäischer Einigung zu verstehen. Das hatte immer auch Außengrenzen. Schengen wäre wieder ein sehr gutes Beispiel, wo es eben nicht darum ging, die ganze Welt in die Europäische Union einzuladen, aber sehr wohl auch ökonomisch in die Welt hineinzuwirken, mit der Idee auch in jener Zeit, dass die Europäische Union eigentlich ein Vorbild für andere ökonomische Zusammenschlüsse auf regionaler Ebene sein würde. Mein Argument ist nun weiterhin, dass man seit den späten 2000er Jahren, genau der Wirtschaftskrise, von der Sie gerade sprachen, eine gewisse Veränderung feststellen kann. Dass es weniger um diese Art von Öffnung geht und von Befreiung und Freiheitslogik, sondern eher um Sicherung und damit vor allen Dingen um eine Absicherung des bis dahin Erreichten. Wir haben eben in den letzten 10, 15 Jahren eine lange Kette von Krisen im europäischen Einigungsprozess gesehen. Ich kann Ihnen gar nicht nochmal alle aufzählen. Ich will nur an zwei, drei erinnern. Nicht nur die Pandemie und den jetzigen Krieg in der Ukraine. Denken Sie eben nur auch an die ökonomischen Probleme, die Bankenkrise. Denken Sie an die Migrationsfrage und natürlich die ökologischen Probleme, die alle die Europäische Union herausgefordert haben. Und in diesem Kontext würde ich argumentieren, ist die Europäische Union stärker dazu übergegangen, das bisher Erreichte institutionell zu sichern. Und das ist vielen Menschen gar nicht so sehr bewusst, dass zwar einerseits die Probleme überhaupt nicht gelöst sind, andererseits aber der Vereinigungsprozess sich in Bezug auf die Kompetenzen der Europäischen Union in diesem Bereich durchaus vertieft hat. Also insofern auch da diese Metapher, dass die Europäische Union sich eher stolpernd zu einer weiteren Vertiefung bewegt hat. Und so sehr, natürlich gerade auch im Kontext des Brexit, von einem Auseinanderfallen immer wieder die Rede war, man eigentlich tendenziell das Gegenteil bisher sehen kann.
Sie schreiben natürlich auch über das geplante Assoziierungsabkommen mit der Ukraine. Der Plan, der 2014 scheiterte, der zwar einerseits damals zum Sturz von Präsident Janukowitsch führte, aber auch ein Baustein ist in der heutigen Konfliktlage mit Russland. Zitat: An der Ukraine lässt sich ablesen, wie sehr die EU ihre Möglichkeiten überschätzt hatte, ein zutiefst gespaltenes Land in ihre Richtung zu ziehen. Welche Mitverantwortung geben Sie hier der EU genau?
Also wichtig ist, dass wenn wir auf den 24. Februar 2022 und damit den Überfall Russlands und der Russischen Föderation auf die Ukraine blicken, dass wir dann nicht die Verantwortung im Westen und auch nicht bei der Europäischen Union sehen. Also das ist für mich ein Akt der Aggression, der wirklich aus Moskau kommt und sich mit Putin direkt verbindet. Ich glaube aber sehr wohl, dass einige der Dynamiken und der Problemlagen von damals aus den 2010er Jahren auch für heute hochrelevant sind. Was meine ich damit konkret? Ich glaube, dass sich damals eben zeigte, dass die Europäische Union ihre Möglichkeiten überschätzt hatte, in diese unglaublich politisch aufgeladene Situation in der Ukraine wirkungsvoll einzugreifen. Die Idee war eben damals, die der Assoziierung und damit der stärkeren Verbindung der Ukraine an das westliche Werte- und Wirtschaftsgefüge, mit der Hoffnung, dass das dann gleich einer Magnettheorie von alleine funktionieren würde. Und dabei unterschätzend, wie stark die Widerstände damals in Teilen der ukrainischen Bevölkerung, vor allen Dingen aber in Moskau sein würden. Die innenpolitische Lage in der Ukraine hat sich meinem Eindruck nach sehr stark gewandelt, ist sehr stark pro-westlich geworden im Verlauf der letzten 8 Jahre, auch als Effekt der Aggressionen von russischer Seite seit damals. Aber die Europäische Union, das zeigt sich auch in Teilen heute, ist eben nicht in der Lage, sozusagen auch eine machtzentrierte Politik gegenüber der Ukraine zu verfolgen, die dann ihre eigenen Interessen, die der Ukraine, aber auch der Europäischen Union alleine schützen kann. Wir wissen, dass für die Fähigkeiten, die die Ukraine militärisch im Moment auch hat, der Russischen Föderation etwas entgegenzuhalten, die Vereinigten Staaten sehr wichtig sind. Also insofern stellt sich auch da die Frage, was verspricht man, welche Hoffnungen stellt man in den Raum und wo kann man liefern? Und da gibt es bei der Europäischen Union immer wieder einen ziemlich großen Abstand zwischen dem Möglichen und Machbaren und dem, was auch in den Raum gestellt und teilweise versprochen wird.
Das heißt, die Frage, die Sie zum Schluss aufwerfen, ob die EU als Sicherungsprojekt über ihre eigenen Grenzen hinaus wirksam sein kann, würden Sie dann in Bezug auf die Ukraine bzw. auf den Krieg als begrenzt einschätzen?
Da hängt es davon ab, welchen Zeithorizont wir ansetzen, meines Erachtens. Und wir wissen natürlich alle nicht, wie der Krieg und der Konflikt sich insgesamt weiterentwickeln wird. Wenn es um sicherheitspolitische Fragen, um Fragen von Krieg und Frieden und Militär geht, dann wissen wir, dass die Europäische Union bis heute sehr geringe Kompetenzen und Ressourcen hat, so sehr das Militär der jeweiligen einzelnen Mitgliedstaaten durchaus mit einem hohen Budget verbunden ist und teilweise auch schlagkräftig aufgestellt ist. Also der Weg zu einer gemeinsamen militärischen Lösung auf Ebene der Europäischen Union ist unglaublich weit und insofern glaube ich nicht, dass es da realistisch ist, auf etwas anderes als die NATO kurz- und mittelfristig zu setzen, so sehr meines Erachtens es notwendig ist, die europäischen Sicherheitskapazitäten als gemeinsame weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das auch im Außenverhältnis gegenüber einem Staat wie der Ukraine klargemacht werden soll, so sehr grundsätzlich die Perspektive eines Beitritts zur Europäischen Union für die Ukraine zu begrüßen ist, angesichts der Entwicklung der letzten Monate, ist doch auch klar, dass das sehr schwierig ist, wenn die politische, die weltpolitische Situation um das Land herum so kompliziert ist und mit weiterer russischer Aggression zu rechnen ist, die dann in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union stattfinden würde, wenn es zu einem Beitritt käme und die Europäische Union eigentlich gar nicht in der Lage ist, dem etwas gemeinsam entgegenzusetzen. Das macht weiterhin die NATO. Und die NATO ist meines Erachtens auch die einzige Drohkulisse, die vor weiterer russischer Aggression über die Ukraine hinaus im Moment etwas entgegenhalten kann.
Kiran Klaus Patel war das. Katrin Stövesand sprach mit ihm erstens über seinen Aufsatz auf dünnem Eis in der Zeitschrift Mittelweg 36 des Hamburger Instituts für Sozialforschung, Heft 1, 2022, Havarie Europa. Die Ausgabe kostet 12 Euro und hat einen Umfang von 136 Seiten. Und zweitens über den Band Europäische Integration, Geschichte und Gegenwart, erschienen bei CH Beck, 128 Seiten, 9,95 Euro. Vor 100 Jahren, im September 1922, am Ende des griechisch-türkischen Krieges, brannte Smyrna nieder. Es war eine legendäre Hafenstadt des Osmanischen Reiches. Zehntausende Menschen kamen bei dem Feuer ums Leben. Die Stadt wurde völlig zerstört. Das frühere Smyrna heißt heute Izmir und liegt an der türkischen Westküste. Der Historiker und Journalist Lutz C. Klevemann hat sich auf die Spur der verschwundenen Metropole gemacht. Was das Besondere an Smyrna war, wie es zur Zerstörung kam und welche Folgen der Untergang der Stadt auch heute noch für Europa hat, darum geht es in seinem Buch Smyrna in Flammen, das René Wildangel jetzt bespricht.
Für sein historisch-politisches Reisebuch über die untergegangene Metropole Smyrna nähert sich Lutz Klevemann seinem Ziel vom Meer aus. Er reist per Schiff an, ausgehend von der nur 88 Kilometer entfernten griechischen Insel Chios.
Dann ging ich zum Schiffsbug und dachte an das Ziel meiner Reise, die Stadt Izmir an der türkischen Westküste, das alte Smyrna. Allein wie dieser Name klang, fast schon mythisch, wie das versunkene Atlantis. Smyrna, das riecht nach Myrrhe, feigenbeladenen Kamelen und dampfenden Wasserpfeifen. Es klang nach einem legendären Hafen, reichen Händlern und orientalischer Erotik. Als Perle der Ägäis wurde die osmanische Vielvölkerstadt einst gepriesen.
In Izmir angekommen, findet Klevemann nur noch wenige Spuren dieser ziemlich kitschigen Orientfantasie vor. Aber durch zahlreiche skurrile, witzige und nachdenkliche Begegnungen vor Ort und eine unüberschaubare Zahl von literarischen Quellen entsteht das Bild einer atemberaubend diversen und liberalen Metropole, die Smyrna gewesen sein muss.
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts war Smyrna die zweitgrößte Stadt und der wichtigste Hafen des Osmanischen Reiches. Mehrere verschiedene Ethnien, Griechen, Türken, Armenier, Juden, Europäer und orientalisierte Westler, Levantiner genannt, lebten hier zusammen und schufen eine in der Welt einmalige Stadtkultur.
Mehrmals kehrt der Autor auf die Insel Chios zurück, einst ein Zentrum des kulturellen und wirtschaftlichen Austausches im Osmanischen Reich. Wo es früher enge Verflechtungen gab, verläuft heute die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, zwei vermeintlich gegensätzlichen Ländern, die sich als Erzfeinde misstrauisch beäugen. Klevemann fördert zahlreiche Quellen zur Geschichte des östlichen Mittelmeerraums zutage, auch zu den historischen Traumata, die heute aktiv verdrängt werden. Als im 19. Jahrhundert die Unabhängigkeitsbestrebungen im Osmanischen Reich zunahmen, wuchsen auch die Spannungen zwischen den Volksgruppen. Nicht zuletzt in Griechenland, das 1821 seine Unabhängigkeit erkämpfte. Als sich die Griechen auf Chios erhoben, verübten Truppen des osmanischen Sultans grausame Kriegsverbrechen. Nach der osmanischen Niederlage im Ersten Weltkrieg besetzten die alliierten Siegermächte Konstantinopel. Smyrna wurde unter griechische Verwaltung gestellt. Der griechische Premierminister Venizelos sah nun die Gelegenheit, die Megali Ideia, die Idee eines Großgriechenlands, zu verwirklichen. Die Alliierten des Weltkriegs gaben grünes Licht für den Vormarsch griechischer Truppen in Kleinasien. Deren Ankunft in Smyrna im Mai 1919 wurde von vielen Griechen bejubelt, aber die Eroberungen wurden von nationalistischen Exzessen und Pogromen begleitet. Die multikulturelle Harmonie in Smyrna, beschreibt Klevemann, war jetzt endgültig vergiftet. Die neu formierten türkischen Nationalisten unter Führung von Kemal Atatürk, einst selbst ein kosmopolitischer Bürger des Alten Reiches und in Thessaloniki geboren, bereiteten ihren Rachefeldzug vor. Als sie 1922 die militärische Oberhand gewannen, gaben die alliierten Mächte ihre Unterstützung für die griechische Armee auf. Die Megali Ideia war zu einem Albtraum geworden. Die türkischen Eroberer legten Brände. Smyrna stand in Flammen.
Am Nachmittag ballten sich am Kai Zehntausende verzweifelter Menschen. Hinter ihnen stand eine 2 Kilometer lange Feuerwand mit bis zu 30 Meter hohen Flammen, die den Sauerstoff in der Luft knapp werden ließen. Von den Enden der Uferpromenade schossen Soldaten in die Menge. Es war ein apokalyptisches Geschehen, dessen Opfer unter mehreren Todesarten wählen konnten, zu verbrennen oder massakriert zu werden.
Im Vertrag von Lausanne besiegelten beide Staaten 1923 gegenseitige Deportationen, die verharmlosend Bevölkerungsaustausch genannt wurden. 1,2 Millionen griechisch-orthodoxe Christen mussten ihre Heimat in Kleinasien verlassen, 400.000 Muslime flohen aus Griechenland. Klevemann sieht drastische Folgeschäden, die die Unterzeichner des Vertrags anrichteten.
Sie ahnten nicht, dass der Bevölkerungsaustausch von 1923-24 zu einer Blaupause für viele weitere Heimatvertreibungen und damit zu einer Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts werden sollte.
Die Flüchtlingsschiffe legten damals genau dort an, wo auch heute wieder Geflüchtete ankommen. Auf den drei vor dem früheren Smyrna gelagerten Inseln Chios, Lesbos und Samos, Klevemann spricht dort mit Migranten, mit zynischen Asylentscheidern, evangelikalen Missionaren und traumatisierten Angehörigen der Küstenwache. Hier schließt sich für ihn ein verhängnisvoller Kreislauf der Geschichte.
Das glorreiche Byzanz, der Bevölkerungsaustausch, das Osmanische Reich, die aktuelle Flüchtlingskrise. Wieder einmal hatte ich das Gefühl, dass sich vergangene Epochen und die Gegenwart in diesem Teil der Welt auf mysteriöse Weise vermischen. Das Vergangene schien gegenwärtig, die Gegenwart bereits vergangen. Alles war verbunden.
Klevemann kombiniert in seinem Buch persönliche Erlebnisse mit literarischen Fundstücken und politischer Geschichte in atemberaubender Frequenz. Doch immer wenn der Schwall aus Familiengeschichten und Reiseberichten, aus Daten und Orten den Leser zu erschlagen droht, biegt der Autor in eine Seitenstraße voller launiger Anekdoten ab. Der Grundton, neugierig und belesen, aber nie belehrend. Er bietet eine beeindruckende Fülle an Geschichte und Geschichten, ohne dass es anstrengend wird. Auf 350 Seiten lässt er seine Leserschaft in eine untergegangene Levante eintauchen, die zu Unrecht aus dem europäischen Gedächtnis verschwunden zu sein scheint.
René Wildangel war das über Lutz C. Klevemann, Smyrna in Flammen. Der Untergang der osmanischen Metropole 1922 und seine Folgen für Europa. 381 Seiten sind im Aufbau Verlag erschienen und kosten 24 Euro. Wir haben die Nase voll, wir sind wütend. Das steht in der Einleitung des Buches, das die Journalistinnen Susanne Gasowski und Britta Sembach gemeinsam geschrieben haben. Es heißt Die Kümmerfalle und es geht darin um Frauen, die ihre Kinder großziehen, alte Eltern pflegen, den Haushalt schmeißen und am Ende oftmals schlechter gestellt sind als die Männer, weil sich die Fürsorgearbeit finanziell nicht auszahlt. Die Autorinnen sehen darin auch ein politisches Versagen. Mein Kollege Christian Raphansel von Deutschlandfunk Kultur hat mit ihnen gesprochen und seine erste Frage ging an Britta Sembach, was sie denn so wütend mache.
Ich denke, was uns so wütend macht, ist, dass wir uns schon sehr, sehr viele Jahre mit diesen Themen beschäftigen, wie Frauen in der Gesellschaft gesehen werden, wie vor allem mit Müttern umgegangen wird. Und ich glaube, es ist dann einfach zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, hier läuft so viel schief, das geht überhaupt nicht mehr. Und dann erst so unsere gemäßigte Analyse ist eben einfach jetzt über die Jahre dann doch wirklich mal in Wut umgeschlagen, weil es einfach nicht mehr zu ertragen ist, wie mit Frauen und vor allem Müttern oder Menschen, die Sorgeverpflichtungen übernehmen, umgegangen wird in diesem Land.
Frau Gasowski, was würden Sie sagen, ist denn typisch, was erleben denn reihenweise Frauen so zwischen 40 und Ende 50?
Naja, also was sie reihenweise erleben, ist natürlich die Ernüchterung, dass wenn sie Kinder großgezogen haben, wenn sie Zeit investiert haben in die Kümmerarbeit, Care-Arbeit, wie sie ja eigentlich auch heißt, nicht wirklich abgebildet wird. Und dann kommt es tatsächlich dazu, wir erleben ja, dass es einen Trend auch gerade zu späten Trennungen gibt, dass es immer mehr Beziehungen gibt, die mit Mitte, Ende 40, Anfang 50 scheitern und sich dann nochmal komplett neu sortieren müssen und möglicherweise auch nochmal Fuß fassen müssen in einem Arbeitsmarkt, der nicht unbedingt auf sie gewartet hat. Das sind Erfahrungen, die mit Sicherheit viele Frauen machen.
Sie beschreiben das an vielen Bereichen. Die Scheidungsfalle, Benachteiligung im Steuerrecht, eben dann die geringe Anerkennung der ganzen Familie, Arbeit in der Rente, in der Folge dann Altersarmut. Das ist so eine ganze Kettenreaktion. Und die bittere Bilanz, die Sie ziehen, lautet, bei dem Ganzen, Kinder großziehen, Eltern pflegen, den Haushalt schmeißen, bei dem allen würden Frauen nach wie vor alleine gelassen. Alleine gelassen von wem?
na, alleine gelassen, vor allen Dingen von der Politik. Und es geht ja nicht nur Frauen so, es geht auch Männern so. Es gibt ja auch mehr und mehr Männer, die sich kümmern wollen, die aber sehen, dass die Bedingungen dafür alles andere als komfortabel sind und dann entweder zurückschrecken oder auch wieder die Rolle rückwärts machen. Also alleingelassen von der Politik, die sagt, kümmert euch, versucht das untereinander auszuhandeln, aber seid vor allen Dingen erwerbstätig, damit wir den Fachkräftemangel einigermaßen in den Griff bekommen und Steuergelder bekommen. Sage ich jetzt mal etwas zynisch.
Eine Gruppe, wo man vielleicht ein bisschen Hoffnung drauf setzen könnte, haben Sie gerade schon genannt, das sind die jungen modernen Väter. Was ist denn aus denen geworden, Frau Sembach?
Ja, die gibt es und das ist auch absolut wunderbar. Der Haken an der Sache ist im Grunde so die lebenslange Übernahme von Verantwortung für Familien, Haushalt und Kinder. Und da sind auch die jungen Männer noch etwas zurückhaltend, sagen wir mal vorsichtig. Da gibt es ja auch eine Menge Studien dazu. Es ist toll, dass immer mehr junge Männer sich engagieren und auch diese Elternzeitmonate nehmen. Wir haben aber auch in mehreren Studien nachgewiesen, das ist eben leider oft nur von kurzer Dauer. Und außerdem treffen diese jungen Männer auf dieselben strukturellen Benachteiligungen, auf die auch Frauen treffen. Und das macht es eben nicht unbedingt einfacher. Wir leben einfach alle in einem gesellschaftlichen Klima, in dem, was Frau Gasowski eben schon gesagt hat, die Übernahme von Verantwortung für andere in den privaten Bereich verschoben worden ist. Und deshalb gibt es überhaupt keinen strukturellen Rahmen, in dem diese Aufgaben besser verteilt werden können. Also ganz einfache Beispiele, immer noch schlechte Kitas, zu wenig Ganztagsschulen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn man sich Deutschland anguckt, ist das kein Land, in dem man in einer guten Balance erwerbsarbeiten kann, sodass man ein gutes Einkommen hat und genügend Zeit hat, sich wirklich um seine Familie zu kümmern. Das ist einfach nicht so hier. Und an diesen Strukturen scheitern auch die jungen, engagierten Väter noch allzu häufig.
Damit kommen wir zu der politischen Ebene, wo sich etwas tun muss. Sie haben da so eine ganze Liste in Ihrem Buch drin, Frau Gasowski. Das können wir jetzt natürlich nicht alles durchgehen. Ne? Das reicht vom geänderten Steuerrecht über Kindergärten ohne Schließzeiten, über grundsätzlich mehr Frauen eigentlich auch in der Politik. Wenn Sie vielleicht einen Hebel mal herausnehmen, der natürlich nicht die grundsätzliche Lösung ist, aber einen Hebel, der vielleicht so einen kleinen Ausweg aus dieser Kümmerfalle heraus zumindest erleichtern würde, welcher wäre das?
Das Kümmern wirklich mal als Arbeit mitzudenken. Kümmern hat einen Preis. Das ist tatsächlich etwas, was wir in Deutschland auch im Bruttoinlandsprodukt mal mit abbilden könnten. Und wenn wir das tun, dann auch einen rechtlichen Rahmen darum herum zu schaffen. Also das wäre ein wichtiger Hebel. Und ein anderer wichtiger Hebel wäre auch, die ganzen Pflege- und Erziehungsberufe ebenfalls besser zu dotieren und besser abzusichern. Da müssen wir anfangen. Das wäre der größte Hebel. Wenn wir das als wertvolle Arbeit anerkennen, würden wir schon viel getan.
Das waren Susanne Gasowski und Britta Sembach über ihr neues Buch »Die Kümmerfalle«. Kinder, Ehe, Pflege, Rente, wie die Politik Frauen seit Jahrzehnten verrät. 270 Seiten sind bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen und kosten 18 Euro. Die Fragen stellte Christian Raphansel. Und das war Andruck, das Magazin für politische Literatur. Unsere Beiträge finden Sie auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.